Theresa, ihr seid in der Herstellung von Toren aktuell tätig. Das ist ja jetzt nichts, was so jede Firma macht. Erzähl einmal ein bisschen, wie kommt man dazu? Euch gibt es ja auch schon sehr viel länger.
Ja.
Erzähl einmal ein bisschen über die Geschichte der Firma.
Okay. Mein Papa hat die Firma 1966 gegründet. Er war wirklich ein Pionier und ein Visionär und hat immer schon die Vision gehabt, ganz große, hohe, breite Tore zu machen, zu produzieren. Also Sachen, die nicht jeder kann und auch nicht unbedingt für eine 0815 Privatgarage jetzt, sondern übergroß. Und die Vision hat er tatsächlich umgesetzt und hat die Firma aufgebaut, aus der grünen Wiesen rausgestampft. Und ja, das geht natürlich nur, wenn man ja alles ja auch entsprechend selber macht. Also wir haben fast 100% Fertigungstiefe bei uns im Haus.
Okay.
Wir produzieren vom Rohmaterial weg alles selber. Wir profilieren selber. Das heißt, wir haben sehr flexibel, was Lieferzeiten angeht und generell die ganzen Entschuldigung, Produktionsprozesse steuern wir selber. Und wenn der Kunde jetzt kommt und sagt, er braucht ein Tor so breit oder so hoch, dann produzieren wir das genau auf dieses Maß. Und es gibt Tore, die sind 27 Meter breit, 5 Meter hoch. Zum Beispiel beim Kunden in Mauthausen. Es gibt Tore, die sind 15 Meter breit, 15 Meter hoch, 22 Meter hoch, auch beim ganz großen Kunden in Tirol. Und da ist dem Ganzen eigentlich überhaupt keine Grenze gesetzt. Und das schätzen die Kunden an uns. Und das ist die Vision, die wir auch weiterleben. Also durch den Grundstein von meinem Vater natürlich. Und ja, und das macht uns dahingehend natürlich auch ganz einzigartig. Geht aber nur, wenn man so viel wie möglich selber macht, in-house, einfach das Know-how auch im Betrieb hat. Und ja, das ist natürlich dann schon eine coole Sache. Wir kaufen natürlich schon, also Elektrokomponenten kaufen wir zu Antriebe und Steuerungen. Da haben wir aber auch schon ziemlich viel selber gemacht, beziehungsweise was jetzt so Schaltschranktechnik und so weiter angeht, arbeitet man mit einem regionalen Lieferanten zusammen, wo wir schon sehr viel uns auch weiterentwickeln können haben. Und ja, und das schätzen natürlich auch gerade Gewerbe- und Industriekunden von uns sehr.
Absolut. Wie funktioniert das oder wie kann man das vorstellen? Ich meine, ihr macht ja nicht nur die typischen Industrietore, ihr macht ja für Hangar, was ich gesehen habe, alles
Genau.
Mögliche. Wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt und sagt, du, ich brauche ein Tor, wie funktioniert der Prozess? Wie macht es sehr viel selber? Wie funktioniert die Planung oder kommt der fix fertig und sagt, da schau her, das
Das
ist meine Planung?
ist ganz unterschiedlich. Also das ist ja das, was unseren Aufgabenbereich so vielfältig und wirklich spannend macht, weil es kommen Anfragen, das ist ja sowieso interessant, wie die Kunden zu uns kommen. Die meisten natürlich auch übers Internet, aber wir kriegen ja wirklich auch aus Norddeutschland oder Ostdeutschland Anfragen und haben da auch Kunden. Wir fahren auch wirklich überall hier, also ins benachbarte Ausland, alles, was mit unserem eigenen Fuhrpark nun möglich ist, weil wir haben ja unseren eigenen Montagefuhrpark mit Autokran, LKW und so weiter, alles ist selber. Und was da natürlich logistisch auch noch Sinn macht und kostentechnisch vertretbar ist, machen wir das selber. Und es gibt Kunden, die schreiben einfach eine E-Mail, ich brauche ein Tor, weiß ich nicht, 10 mal 5 Meter, bitte Preis. So. Und da musst du erst mal anrufen und überhaupt nachfragen, um was geht es genau, wo ist das, ganze technische Details natürlich, nur die man halt schon ein bisschen braucht, dass man überhaupt einen Preis zustande bringt. Und dann gibt es aber Kunden oder Bauträger, Architekten, die schicken die ganzen Grundrisse und Schnitte mit, die schicken überhaupt ein Leistungsverzeichnis und so weiter. Also das ist ganz unterschiedlich. Und unsere Stärke ist natürlich auch, dass wir uns total auf den Kunden einstellen. Wir passen uns ans Gelände an und ja, schauen dann einmal, okay, wir haben jetzt alles, also wenn wir alles dann haben, was wir auch brauchen für den Preis, dann kalkulieren wir das Ganze und je nachdem, wo das ist oder wie die Einbausituation ist, ist das auf 2.500 Meter bei einer Bergbahn, wo für die Pistenraupen jetzt irgendwie ein Garagentor braucht wird oder ist das eine Tiefgarage für, weiß ich nicht, ein Bootshaus oder also überhaupt ein Bootshaus oder eine Tiefgarage in irgendeinem Einkaufszentrum. Also dann ja, wird halt mal das entsprechend offeriert Und im Idealfall sagt der Kunde, okay, das machen wir mit euch, der braucht dann eventuell auch noch Planungsunterlagen, er kriegt das auch alles von uns, also auch Konstruktionen oder auch 3D-Modelle oder was er braucht.
Okay.
Natürlich dann im Auftragsfall, klarerweise, wir geben das jetzt auch nicht alles außer Haus. Ja, und meistens fahren wir dann aber schon auch noch vor Ort hin, treffen sie mit dem Kunden, nehmen sie Naturmaß, beraten den oder beraten den sogar vorab. Es gibt dann schon auch Kunden, die sagen, er möchte, dass wer kommt, der sich das anschaut. Mhm. Das machen wir auch und dann nehmen wir uns die Maße selber, dann wissen wir sowieso schon, was wir alles brauchen und dann bieten wir das so an. Also ja, ich habe da ein super Team, auf das ich mich verlassen kann und die das technisch perfekt abwickeln und ja, und dann kommt das so ins Rollen. Und das ist halt so, ja, das ist auch unser Steckenpferd. Wir betreuen den Kunden vollumfänglich. Also wir kümmern uns um den, er braucht den halt gar nichts machen. Wir schauen es an und wir wissen natürlich auch, inwieweit man da andere Gewerke koordinieren muss, wenn es jetzt dann um die Fassaden geht oder irgendein Portalbau im Einkaufszentrum etc. Und wir haben da wirklich schon so langjährige Erfahrung, dass der Kunde dann sich da eigentlich um gar nichts mehr kümmern muss. Zum Beispiel Stichpunkt da, wenn es um den Brandschutz geht in einem Einkaufszentrum, das auch immer mehr wird, dann weiß der Kunde oft nicht, was er da jetzt genau braucht von der Steuerung her, ob wann das Tor öffnet oder schließt oder wie es offen bleibt im Brandfall. Und wir sagen ihm dann eigentlich, was er braucht und das schätzt er sehr. Und wir können ihm das auch alles liefern.
Das ist halt das Schöne, wenn man einen kompetenten Partner hat, weil ihr kennt es aus dem FF, ihr wisst ganz genau, was notwendig ist und seid mehr als nur der Lieferant, ihr seid sogar eben beratend tätig, wie du gerade gesagt
hast. Genau, also wir knallen ihm jetzt nicht ein Angebot hier und da friss oder stirb, sondern wir kümmern uns um den und ja, das weiß der halt zum Schätzen und gerade Industrie- und Gewerbekunden, wir sind halt auch in dem Bereich, also wir haben kaum Privatkunden, schon auch hin und wieder, aber um die kümmern wir uns natürlich auch, aber da ist der Mitbewerber halt auch extrem stark preislich und deshalb haben wir uns auf die andere Nische konzentriert.
Bevor wir da gleich einsteigen, bitte stell du dir mal ganz kurz selber vor, wie bist du auch zu deiner Position gekommen und ja, ein bisschen so einen Hintergrund. Okay.
Ja, also ich bin die Theresa und von klar auf mit dem Betrieb groß geworden, sage ich mal. Also wir waren da von Kindesbeinen an, also mein Bruder und ich in dem Betrieb, haben früher immer schon mithelfen müssen. Das war eigentlich, ja, Firma war Nummer eins, wie es halt so ist in einem Familienbetrieb. Und das war nicht immer lustig und einfach, sage ich jetzt mal. Mein Papa ist ein 35er Baujahr gewesen. Das heißt, wir haben da einen ziemlich verhärteten Generationskonflikt in der Familie gehabt. Das sage ich auch gleich vorweg, weil die Übergabe war für meinen Papa extrem schwierig, beziehungsweise ist final auch gescheitert, dann familienintern. Und ich habe die Lehre da im Betrieb absolviert, also auf Wunsch von meinem Papa. Ich habe in Wahrheit gar kein Mitspracherecht gehabt. Also ich habe eine Bürokauffrau-Lehre da gemacht und es gibt keinen Winkel in der Firma, den ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Bin auf Montage mitgefahren, ich war in der Produktion, ich war wirklich überall. Und ja, und dann habe ich mich aber entfernt vom Betrieb, einfach auch aus, es war schon schwierig, unter den Fittichen von meinem Vater zu arbeiten, der absolut nervt. Er wollte aber, dass wer zu mir kommt und dass er einen Nachfolger hat, aber er hat dann auch nicht loslassen und die auch ein bisschen dir die Chance geben, dass du dich entwickeln kannst. Und ich habe dann die Matura nachgeholt, habe woanders gearbeitet, habe dann ein Bachelor- und ein Masterstudium gemacht und immer war halt woanders in der Arbeit und habe da meine Erfahrungen so gesammelt. Und natürlich war dann schon immer das Thema Nachfolge, er war dann zum Schluss auch schon schwer krank. Und es hat aber einfach, er hat nicht loslassen können. Wir haben schon immer Gespräche geführt, aber ja, es war halt dann so, wie es war. Und er ist dann 2017 verstorben, im 82. Lebensjahr. Und erst danach hat sich das dann ergeben. Es waren dann in der Zeit andere Gesellschafter mit im Boot, die er dann einer geholt hat. Und im Zuge des Nachlassprozesses, sage ich jetzt mal, der sich wirklich 2 Jahre gezogen hat, haben sie dann die Gespräche ergeben und auch dann die Möglichkeit, die Anteile zurückzuholen und die Firma dann selber zu leiten. Und das mache ich seit 2019. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch sehr jung und es ist dann auch alles Mögliche hereingeprasselt an Polykrisen. Also das war dann schon alles eine spannende, wirklich fordernde Zeit. Aber es hat sich alles super entwickelt, muss ich sagen. Und so bin ich jetzt, also das ist wirklich eine komprimierte Fassung, so bin ich jetzt zu der Position gekommen.
Weil du sagst, mehrere Krisen gleichzeitig, hast du es dir damals leichter vorgestellt, als du die Position übernommen hast?
Leicht habe ich mir das überhaupt nie vorgestellt, weil ich habe schon, ich habe ja gewusst, was auf mich zukommt. Mhm. Und ich habe schon einen Respekt vor der Aufgabe gehabt, so nenne ich es jetzt mal. Mein Motto ist aber einfach immer schon, man wächst auch mit seinen Aufgaben. Mhm. Also das kann auch immer dann eine Chance sein, aber dass dann natürlich gleich solche Herausforderungen kommen, und dann auch, das natürlich, mit dem hat ja gar keiner gerechnet. Ich meine, das war ja, ist ja die ganze Welt stillgestanden. Und dann, das habe ich mir dann, also mit dem kann kein Mensch rechnen. Auch, also, aber einfacher, das ist jetzt schwierig zu beantworten, aber ich habe mir es nie leicht oder einfach vorgestellt, weil einfach das schon, also es ist schon ein fordernder Job oder man hat einfach viel Verantwortung und die tragt man auch und das muss man auch aushalten. Mhm. Und ja, das mit dem habe ich so jetzt grundsätzlich überhaupt kein Thema, aber ja, das ist halt so. Das ist so, wenn man Unternehmer ist, ja.
Das zeigt sich aber genau dann, ob jemand dafür geboren ist oder gemacht ist, weil, ja, wie du sagst, es sind viele Themen, die man jonglieren muss und du hast halt kein Sicherheitsnetz, sondern du musst Entscheidungen treffen und du musst, genau, dafür gerade stehen.
Genau, und das ist das. Ich meine, du bist halt 100% dafür verantwortlich, was du entscheidest, ja, oder was du machst. Und ja, ich mag das aber auch. Ich meine, es ist jetzt was, wenn man da immer gleich dann direkt Feedback kriegt, so was, was man irgendwie macht, hat auch Vorteile. Also ja, und man braucht natürlich schon ein starkes Team im Background oder auch, mit dem man dann gemeinschaftlich auch arbeiten kann. Und das habe ich Gott sei Dank. Also alleine kann man das nie bewältigen. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Also das geht nur gemeinsam. Und das lebe ich aber auch. Ja.
Wie war es für dich, dann, wenn du die Führung übernommen hast, hast du mal Dinge umgedreht, hast du es mal lassen, wie es war, und bist Schritt für Schritt drangekommen, dass du sagst, okay, vielleicht ändern wir da was und da was? Oder bist du reingekommen und sagst, okay, wir drehen um, wir machen anders?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe da schon, also so viel soziale Kompetenz habe ich, dass ich sagen kann, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, wir machen jetzt alles anders und vergisst alles, was bis jetzt war, jetzt bin ich da und ciao. Ja. Nein, also das habe ich nicht gemacht. Also da braucht man schon ein wenig ein Feingefühl und auch, man muss die Leute auch an die gewisse Zeit und einen Raum geben, dass die auch Vertrauen in die gewinnen, und das war mir am Anfang auch ganz wichtig, weil natürlich, die haben mich schon kennt, also ein Großteil der Belegschaft hat mich kennt von früher oder auch wie ich nur ein Kind war. Und die waren, und die haben natürlich auch mitgekriegt, was sie da abgespielt hat, und haben auch gewusst, was ich schon alles geleistet habe in der Vergangenheit in dem Unternehmen. Aber es ist dann schon klar, dass die auch sich gedacht haben, okay, wie geht's jetzt weiter? Das schauen wir uns erst einmal ein bisschen mit Distanz an. Und das ist aber dann relativ schnell passiert, dass die dann ein Vertrauen in mich gewonnen haben und dass ich die auch im Boot gehabt habe. Also, und ich habe jetzt, ich meine, die Strukturen sind da, die Organisation läuft, also der ganze Ablauf und die Prozesse, und es war jetzt auch irgendwie ein wenig vermessen, daher zu gehen und sagen, wir machen das jetzt alles anders. Das habe ich so nicht gemacht. Kleine Stellschrauben sind immer irgendwie, an denen man drehen kann und wo man sagt, okay, da ist Verbesserungspotenzial, da können wir mal irgendwie was ändern, und das ist schon natürlich passiert. Aber wir waren auch in der Phase jetzt, und die hat ja tatsächlich lang gedauert, wirklich mit anderen Sachen beschäftigt, und da war dann eigentlich meine größte Sorge, ist jetzt irgendwer gerade in Quarantäne oder wen habe ich jetzt überhaupt noch da, den ich irgendwie für was einteilen kann in der Montage oder so, und das waren da mal eher die Herausforderungen, aber das ist jetzt eh vorbei. Nein, also ich habe da jetzt nicht groß umgeriert, mit Gefühl bisschen. Und da kommt man dann schon vorwärts, ja.
Ich glaube, so soll es ja sein. Und ich glaube, ja, das ist auch gerade das, was bei Generationenübergaben das Schwierige ist, dass nicht alle dieses Feingefühl haben, sondern sagen, ich bin jetzt da und wir machen es ab morgen so, wie ich mir es denke.
Ja.
kann nicht funktionieren?
Nein, oder? Gar nicht. Also selten. Da ist ja so ein Spannungsfeld, was Familie und Betrieb angeht und dann auch noch Generationsunterschiede, der vielleicht dann auch noch erschwerend dazukommt und dass da wirklich beide Parteien oder also die Interessen von beiden Parteien wirklich erfüllt werden und da Verständnis da ist auch von beider Seite. Das ist oft gar nicht so einfach. Ja.
Nein, absolut. Jetzt seid ihr natürlich in einem sehr intensiven Umfeld, ihr produziert da, ihr seid, glaube ich, wahrscheinlich Metaller-Kollektiv sogar. Gerade raus die Frage, warum produziert es immer nur in Österreich?
Ja, weil unser Produkt mit dem steht und fällt. Das ist das, was uns vom Mitbewerber abhebt, das ist das, was unsere Preispolitik rechtfertigt oder überhaupt unseren Preis rechtfertigt. Wir haben die Maschinen da, wir haben die Produktion da und wenn jetzt der Kunde sagt, er braucht ein 25 Meter breites Tor, ja wieso, ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn, das im Ausland produzieren zu lassen, wo ich dann erst wieder den Transportweg dann irgendwo zu uns her habe. Das macht, also überhaupt von der ganzen Struktur her, oder das ist, macht einfach keinen Sinn für uns. Und ja, es ist dann schon so, dass wir einfach wirklich alles da haben und ich auch den Standort bei uns schon verteidige und wieso soll ich da woanders hingehen? Also es ist, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Dazu muss ich natürlich auch sagen, wir sind in einer Nische. Wir sind, wenn man jetzt den ganzen Tormarkt betrachtet, und der ist wirklich groß und das ist auch zum Teil auch wirklich ein Verdrängungswettbewerb, da sind wir produzieren ausschließlich Rolltore. Und Rolltore sind im gesamten Markt schon eine Nische und da haben wir uns jetzt auch noch auf Gewerbe und Industrie spezialisiert. Das heißt, wir decken auch die Nische von der Nische ab und wir sind jetzt nicht in einem Massenmarkt, der wo sagt, okay, ich kann da, weiß ich nicht, die Produktionskosten und die Stückzahlen so runterdrucken, dass das irgendwie nur Sinn macht oder das rechtfertigen würde.
Okay.
Und wir sind in einem Premium-Segment, würde ich das jetzt einmal sagen, preislich und auch was unser Produkt angeht, weil einfach alles ist so massiv und wirklich stabil gefertigt ist und auch sehr materialintensiv ist. Also, weiß ich nicht, unser Profil ist vom Material her viermal so viel wie das von einem Mitbewerber zum Beispiel. Weil unser Profil hat, weiß ich nicht, eine Wandstärke von 1,2 mm und das vom Mitbewerberbeispiel jetzt 0,4. Das kann ich den Kunden auch erklären und das versteht er und das zeige ich ihm auch anhand von Profilmuster und dann kann ich auch erklären oder argumentieren, wie sich der Preis jetzt einfach einmal bildet und warum aber unser Tor einfach viel robuster und massiver ist wie ein anderes. Und ja, und das ist halt das, warum wir noch immer bei uns produzieren.
Finde ich wahnsinnig. Macht absolut Sinn und vor allem, wenn du sagst, natürlich robust, habe ich gleich die anschließende Frage, ich meine, ihr produziert Tore in Übergrößen, haben wir eingangs schon erwähnt. Wie kommen denn die tatsächlich dann vor allem zu diesen Spezialbaustellen? Also ein 25-Meter-Tor auf dem Gipfel von einem Berg, das kann ich mir leichter vorstellen.
Nein, das am Berg, das war nicht 25 Meter breit, aber Gang, ich weiß nicht, ob es einen Hubschrauber gibt, der das fliegen kann. Tatsächlich ist es so, da gibt es ein Video dazu von der Montage, dass wir vor 2 oder 3 Jahren auf der Madlochspitze in Vorarlberg auf 2.500 Meter für die Bergstation ein 2-Tonnen-Tor mit dem Hubschrauber auffliegen lassen haben. Okay. Also das ist einfach, da war, die Baustelle war nicht befahrbar mit einem LKW, Punkt aus. Und da ist auch alles quasi aufgeflogen worden. Und das war tatsächlich eine Challenge, weil der Hubschrauber nicht immer verfügbar war und dann das Wetter nicht immer mitgespielt hat. Und da ist auch das ganze Werkzeug aufgeflogen worden, beziehungsweise mit Quads aufgefahren worden. Und ja, unser Montagetrupp dann auch. Und das war schon eine Schau. Also das ist einmal. Oder es ist auch schon mit Pistenraupen teilweise aufgefahren worden, wann das nur irgendwie geht vom Gewicht her und wann das befahrbar ist. Oder das haben wir auch gehabt, oder das kommt immer wieder mal vor, dass einfach der Sondertransport zu uns herfahren muss und dann so ein 25 Meter langes Teil mit dem Sondertransport dann zum Kunden gebracht wird. Anders geht es nicht. Wir dürfen selber nur bis 14 Meter selber fahren.
Okay.
Und ja, und dann alles, was drüber ist, und das kommt schon oft vor, muss einfach die Spedition dann übernehmen. Aber das ist ganz easy.
Aber sind das dann noch Montagen, wo du mitfährst, weil du anschauen möchtest? Oder sagst du, habe ich schon 100 Mal gesehen,
schau mal. Nein, ich fahre da nicht mit. Ich hab meine Leute dahingehend schon so gebrieft, dass wir wirklich Material, Fotos, Videos und so weiter schicken, dass ich das dann auch ein bisschen natürlich für unsere Werbesachen hernehmen kann, ja, und als Referenz dann erteilen kann. Nein, ich fahre schon mal auf eine Baustelle, aber ich verlasse mich da wirklich auf meine Leute. Die kennen das so viel besser und wissen so viel besser, was da zum Tun ist. Also da habe ich gar nichts verloren eigentlich. Also die wissen Bescheid. Wir haben ja immer wieder mal Nachtmontagen oder Montagen am Wochenende. Also, und die haben da wirklich so flexibel und so geschickt. Die machen das, die Burschen.
Ich meine, ist ja auch was, wo du dich verlassen musst und sie sich genauso auf die. Also ich glaube, müsste das Team wirklich perfekt eingespielt sein.
Das ist es tatsächlich, ja. Und ich bin da wirklich sehr, sehr froh drum. Ja.
Ich glaube, es macht so einen Unterschied, weil du selber in der Firma mitgearbeitet hast und selber die Erfahrungen gemacht hast, dass du realistisch einschätzen kannst, was sie in der Montage brauchen? Also wenn du jetzt nur Schreibtischstädterin warst und noch nie auf einer Montage mit gewesen warst.
Ja, möglicherweise. Da bin ich mir jetzt aber auch gar nicht so sicher, weil wir haben ja natürlich auch schon Nachwuchs im Team, die mich jetzt nur seit jetzt kennen und die das nicht wissen, was in der Vergangenheit war. Und ja, das glaube ich, macht jetzt für sie keinen so großen Unterschied.
Okay.
Ja.
Ist dir irgendwo ein Projekt ganz speziell in Erinnerung geblieben aus den letzten Jahren, wo du gesagt hast, das war trotzdem, auch wenn ihr Spezialanfertigung macht, trotzdem ein ganz spezielles Projekt war?
Ja, da habe ich ein paar auf Lager.
Jetzt wird's spannend.
Okay, ja, das war immer das Hubschrauber, also das Hubschrauberprojekt, beziehungsweise die Lieferung mit dem Hubschrauber quasi. Dann haben wir, das ist auch erst 2 Jahre her, 15x15 Meter großes Tor geliefert. Das war auch ein wirklich intensives Projekt, weil einfach ganz viel Planung dahinter gesteckt ist und auch dann man hat viel koordinieren müssen auf der Baustelle und da sind wir dann auch mit 2 Montagetrupps hingefahren, einfach weil wir haben auch 2 Lastwagen dort gebraucht und die ganzen Kräne und so. Und da waren wir auch zeitlich limitiert. Also wir haben da nur, also wir haben vorher auch was demontieren müssen, haben die Fassaden aufreißen müssen und haben dann, und da werden also wirklich, also in der Halle, wo das hinkommen ist, werden Reaktoren geschweißt und so weiter. Also wirklich große Sachen. Und die haben dann, die haben dann so einen Schutzvorhang davor hin, da quasi, aber das war halt auch, wir haben da so schnell wie möglich fertig werden müssen und da haben wir, glaube ich, nur 5 Tage Zeit gehabt, das zu machen und das war halt schon, da bin ich dann auch hingefahren und habe es auch mit der Jausen versorgt und so. Ja, und dann war ein wirklich spezielles Projekt, das ich wirklich nie vergessen werde. In Kapfenberg ist ja ein neues Föst-Böhlerwerk, Edelstahlwerk gebaut worden, das modernste überhaupt, und wir haben da alle Schallschutztore geliefert und das waren über 40 Stück und das war genau die Zeit, wo diese Materialkrise reingekommen ist und der Stahl und überhaupt Material wie ein Basar gehandelt worden ist und wir haben da 50 Tonnen Stahl gebraucht, also vom Keul und den haben wir auch bestellt und das war alles an und für sich gut eingetaktet gewesen von uns und dann hat sich das alles überschnitten, dass er vor allem nicht mehr verfügbar war, weil er an wen anderen verkauft hat. Dann haben wir, ja, das war alles, also das war wirklich eine Challenge. Und dann war es auch so, man muss erst einmal 45 Tore oder über 40 Tore produzieren und das schon auch dann alles auch nicht zubringen, wie man es bei uns halt so sagt. Und dann auch montieren und da haben wir uns auch, also mit dem Projekt haben wir uns extrem weiterentwickelt, muss ich wirklich sagen. Und das war sehr fordernd für alle. Auch nämlich unter dem, ja, wir haben dann auch viel Schaltschränke natürlich gebraucht, auch über 40 und dann waren die ganzen Chips und Klemmen und es war nichts mehr verfügbar und das war dann wirklich, das war stark. Also das ist mir, ja, das hat mich sehr geprägt.
Das kann ich mir vorstellen. Wie lange braucht man, um so ein Tor wirklich herzustellen?
Das ist jetzt, eine spannende Frage. Ja, da muss ich auch die klassische Antwort geben. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Aber wenn es jetzt mehr oder weniger für unser Standardtor ist, das heißt, es kann auch 10 Meter sein, zum Beispiel im Einkaufszentrum, da kommt es tatsächlich vor, Da brauche ich jetzt aber nicht unbedingt keine Sturmsicherung oder irgendwie Sondersachen oder irgendeine Isolierung, das wo jetzt auch noch sehr intensiv ist. Und dann kommt es schon oft, also dann könnte man das rein theoretisch über Nacht produzieren.
Okay.
Oder binnen, weiß ich nicht, 2 Tage und es kommt tatsächlich vor. Also sowas haben wir alles schon gehabt und das kommt da immer wieder mal vor. Mhm. Also das würde rein theoretisch so schnell gehen. Wir haben eigentlich alles auf Lager. Wir haben schon so, dass man den Kunden jederzeit auch mit Ersatzteilen binnen 24 Stunden versorgen kann, mit allen. Das haben wir alles bei uns im Haus. Und rein theoretisch würde das schon, wenn jetzt keine Pulverbeschichtung bei dem Tor ist, was natürlich dann auch noch eine Zeit braucht und so jetzt da nicht irgendwas noch, dann kann man das schon relativ schnell machen. Also ich würde jetzt sagen, in 1 bis 2 Werktagen sind wir da.
Okay.
Also wenn es der Kunde will und dann natürlich auch den entsprechenden Expresszuschlag bereit ist zu bezahlen, dann machen wir das auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, ich meine, wir haben so eine Standardlieferzeit von 3 bis 4 Wochen, es geht aber immer schneller.
Okay.
Also wir schauen, dass es, wenn es nötig ist, für den Kunden auch immer irgendwie schneller geht. Aber meistens oder grundsätzlich kann man es immer ganz gut einplanen. Und mit der Lieferzeit, die wir jetzt haben, passt es für den Kunden meistens ganz gut.
Gut, das ist ja nichts, was von heute auf morgen, hoppala, ich brauche jetzt ein Tor, sondern ich habe ja ein Projekt, ich muss einplant haben.
Ja, aber das Tor ist, wenn man sich jetzt einen Bauzeitplan anschaut, meistens das, was zum Schluss kommt. Und es ist tatsächlich so, dass das oft vergessen wird. Es ist halt, was heißt vergessen, aber es wird halt einfach nicht drauf gedacht und das ist dann wirklich so, dass die das dann schon oft schnell brauchen und weil es dann kalt wird oder weil die Maschinen schon eingekramt werden und das wird man nicht meinen. Also ich bin da auch immer selber immer wieder überrascht. Und das, auf das wird oft nicht so das Augenmerk gelegt und dann stellen sie fest, da ist ein großes Loch, das irgendwie zugemacht gehört und ja, dann ruft man den an. Und da sind wir natürlich dann schon am Start, ja.
Finde ich auch spannend. Wie gesagt, wenn man nicht aus der Branche kommt, denkst du, ja, es wäre eine Tür beim Haus. Und das denkt eh jeder. Scheinbar nicht ganz.
Ja.
Jetzt, du bist voll engagiert im Unternehmen. Du hast ja die Verantwortung hier, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Wie schaut es bei dir nach der Arbeit aus? Wie kannst du abschalten? Wie kommst du over? Weil immer nur in der Firma und selbstständig, das kennen wir alle, aber man muss ja trotzdem wieder Energie tanken, wieder zur Ruhe kommen. Wie schaffst du es?
Ja, ich habe den großen Vorteil und ich sehe das wirklich als Vorteil, dass ich mit meiner Arbeit in Wahrheit lebe. Das heißt, für mich ist es nicht so, dass ich komme um 6 ins Büro und gehe dann um 5 und dann ist Freizeit, sondern bei mir ist es tatsächlich gemischt. Also es ist so, ich gehe in der Früh jeden Tag schon mal mit meinem Hund eine Runde spazieren. Da bin ich aber vorher schon mal eine Stunde im Büro. Wir fangen um 6 an und dann gehe ich halt so zwischen 7 und 8 mal und drehe mit ihm eine Runde. Das ist schon mal super. Und dann ist man halt wieder da in der Arbeit und es ist dann oft so, ich schaue mir einen Wetterbericht an oder meine Termine, ich gehe recht viel laufen, ich mache sehr viel Sport und wenn ich sage, am Abend regnet, dann gehe ich Mittag laufen, wenn ich jetzt sonst nichts anderes eingeplant habe und bin halt dann später länger im Büro und diese Flexibilität, die schätze ich wirklich sehr und die ist für mich auch extrem wichtig. Und da wollte man gar nicht.
Ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, weil das diskutiere ich mit vielen Unternehmern, die genau das Gleiche sagen und viele haben das Problem, dass sie sich selber irgendwie ein schlechtes Gewissen einreden, weil sie jetzt gerade statt zum Arbeiten eine Stunde laufen gehen. Hast du das? Oder bist du jemand, der sagt, nein, ich nehme mir das, weil ich brauche es von mir als
Person? Nein, ich sage ganz ehrlich, dass ich das tatsächlich nicht habe.
Okay, gut.
weil es ist wahrscheinlich so, ich meine, ich bin in dem Betrieb groß geworden, ich hab schon gesehen, wie sie die frühere Generation in Wahrheit schon. Also die haben ja alles für den Betrieb gegeben und auch körperlich und da hat es nur das gegeben. Und das ist okay und natürlich, der Betrieb ist auch alles, wir leben alle von dem Unternehmen und das ist bei mir auch ganz klar an erster Stelle. Aber das, dass ich mir jetzt ein schlechtes Gewissen einrede, weil ich jetzt Mittag laufen gehe, das habe ich mir nie angefangen und das habe ich auch nicht, weil es ist dann eh so, die Arbeit macht man in der Zeit dann sowieso keiner und alles, was ansteht, muss ich dann nachher machen. Okay. Und ich nehme das tatsächlich aus. Und wenn es nicht geht, wenn Termine sind oder was, dann kann ich es eh nicht machen. Aber in der Regel lässt es sich immer irgendwie vereinbaren. Und am Abend, oder so, ich meine, ich mache nicht immer in der Mittagspause Sport, aber es ist einmal ganz gut, wenn man weiß, man hat die Option. Ja. Und diese Freiheit ermöglicht es mir erst, dass ich mich richtig einhänge und dann auch mehr geben kann für das. Weil ich muss schon sagen, selbstständig sein, ein Unternehmen zu leiten, das erfordert schon, also das ist ja intensiv und man braucht auch eine breite und starke Schulter für das. Und es rechtfertigt für mich dann schon, also, dass ich mir das ausnehmen kann, laufen zu gehen oder Sport zu machen in meiner Mittagspause, dass ich dafür dann eh die Verantwortung und das Risiko trage. Anders würde es mir, glaube ich, jetzt nicht so viel Spaß machen. Wenn ich das nicht hätte, und das sage ich ganz ehrlich, dann war es schwierig wahrscheinlich für mich. Das, also es geht nur in dieser Symbiose.
Absolut. Du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Man braucht gewisse Eigenschaften. Was ist denn aus deiner Erfahrung raus so die Eigenschaft, die du als Unternehmerin am meisten brauchst?
Spannende Frage. Und das ist jetzt wirklich auch schwierig zu beantworten, dass man wahrscheinlich nur eine Eigenschaft da nennt. Ja, man muss auf jeden Fall ehrgeizig sein und ja, auch irgendwie mutig und ja, man braucht empathisch. Man muss auch mit seinen Mitarbeitern immer irgendwie, also mit denen halt auch zusammenarbeiten, weil ohne die geht es ja einfach überhaupt nicht. Ja, also das waren jetzt so drei, die man, also oder soll ich noch mehr sagen? Ich meine, es braucht natürlich viel mehr, aber das wären jetzt sicher mal eine Langatmigkeit, Beständigkeit. Man muss die Leute auch eine Sicherheit vermitteln und man muss immer der Pol sein, der Ruhe und Sicherheit irgendwie repräsentiert, und das kann leicht passieren, dass mal Unruhen im Außen sind oder dass unsichere Zeiten sind, aber man muss den Leuten das Gefühl geben, da ist der sichere Hafen. Ja. Genau. Und, ja.
Ich glaube, das ist eine wahnsinnig herausfordernde Eigenschaft, nämlich, dass man, selbst wenn es vielleicht innerlich brodelt und du selber gerade auf 180 bist, dass du nach außen trotzdem bist und allen anderen die Ruhe vermittelst.
Das ist tatsächlich schwierig, weil ich bin von meinem Wesen her sehr impulsiver Mensch und auch emotionaler Mensch. Also, und dann, das muss man schon ein bisschen jonglieren. Also da bin ich auch immer ein bisschen gefordert.
Was ist dein Geheimnis, wie du es schaffst?
In der Mittagspause laufen.
Ist okay. Passt. Nehme mit. Du hast in unserem Vorbereitungsfragebogen eine wirklich spannende Antwort gegeben zum Thema, was hast du zum letzten Mal, was zum ersten Mal gemacht? Und du hast gesagt, vor 2 Jahren im eigenen Zelt am Berggipfel übernachtet.
Ja.
Warum?
Ja gut, ich meine, ich bin also sehr sportaffin, laufsportaffin, ich mache halt Trailrunning und ich gehe gerne Bergsteigen und kraxeln. Und dann hat sich das... Ja, also man muss sich alles ein bisschen freischaufeln, ja. Geht ja nicht immer so, wie man möchte, aber es ist halt so. Und es hat sich dann vor 2 Jahren ergeben, dass ich mit einer Freundin den GR20 auf Korsika gemacht habe, also den Fernwanderweg quer durch die Insel über das ganze Gebirgsmassiv dort. Und da haben wir uns, also ich habe mir dann ein Zelt für das gekauft, weil das idealerweise dort mit einem Zelt am eigenen besser funktioniert und auch Rucksack, Gaskocher, volle Montur, selber. Und dann haben wir da ein Probebiwak gemacht. Und das wollte ich eh schon immer mal machen. Ja. Aber es braucht dann auch einen Anlass dafür. Ja. Und man kann natürlich auch ohne Zelt am Berg übernachten, aber das war noch im Frühling und da war es noch relativ frisch. Also das war dann schon fein im Zelt. Und dann war einfach der Anlass gegeben, dass man das einmal macht und ausprobiert. Und seitdem habe ich das schon viele Male gemacht, weil erstens einmal auch durch diesen Fernwanderweg, den wir gemacht haben und wenn man da mal Blut gelegt hat und einem das Spaß macht, in der Natur, mit der Natur zum Leben, dann ja, ist das natürlich das Nonplusultra. Ja.
Finde ich cool. Finde ich sehr cool. Aber das heißt, wenn du sagst Trailrunning, du bist wirklich diejenige, die mich dann quasi, der normal aufgeht am Berg, im Sprint stehen lässt quasi. Naja,
mit dem Zelt und dem ganzen Schwan, mit dem ganzen Schwan-Gepäck läuft es dann wirklich nimmer. Ja, ich bin jetzt sicher nicht der Hardcore-Trailrunner, der 1000 Höhenmeter bergauf laufen kann. Aber natürlich, das kann man jetzt auch gar nicht so pauschal geben. Aber ich bin schon flott oder gern flott unterwegs. Und wenn laufbares Gelände am Berg ist, in einem kopierten Gelände, sage ich jetzt mal, wo es feinderige und flowige Trails sind, dann mag ich das sehr gerne, ja.
Cool, sehr cool. Ich meine, du hast ja generell sportlich irgendwas, was noch am Plan steht, auf der Liste, was du gern in den nächsten Jahren machen möchtest?
Ja, da gibt es einiges. Was ein ganz großer Traum ist von mir, und das ist tatsächlich aber zeitlich schwierig, weil du brauchst sicher 3 bis 4 Wochen, dass du das auszahlt. Ich möchte unbedingt nach Patagonien und wirklich bis ans Kap Horn und da auch mit dem Rucksack und mit dem Zelt gern natürlich auch eventuell, wenn es irgendwie geht, irgendwelche Gipfel machen. Das wäre ein Traum. Mhm. Ja, mal schauen, wie es sich irgendwie mal vielleicht ergibt. Ja, und ansonsten hat man immer Ziele. Also ich bin schon sehr ambitioniert, auch was Laufen angeht. Ich habe da immer ein paar so Lauf-Events, wo ich mal gerne mitmache. Und ja.
Was ist so dein Jahreshighlight? Oder gibt es eins, wo du immer wieder mal mitmachst?
Ja, der 3-Zinnen-Lauf in Südtirol. Da laufe ich tatsächlich seit 5 Jahren jedes Jahr mit. Und der steht nächste Woche auch wieder an. Das ist einfach vom Panorama her ein Wahnsinn und die ganze Veranstaltung auch toll. Und ich bin sehr oft in der Gegend in Südtirol, wenn ich Bergsteigen gehe oder klettern oder Skitouren oder was auch immer. Und das taugt mir einfach total. Da bin ich jetzt ja. Das ist wirklich ganz, das ist gesetzt im Kalender. Ja, und ansonsten, ja, da gibt es immer wieder mal was, da möchte ich mich jetzt gar nicht so festlegen.
Ich meine, der ist eh schon ordentlich, also das ist keine kleine Herausforderung mehr, da aufzulaufen.
Ja, das ist einer von den kürzeren Läufen eigentlich, aber deswegen ist es so schön zum Einstrahlen und ja.
Finde ich cool.
Ja.
Wenn wir jetzt Ende des Jahres nochmal zusammensitzen, beim Glasl Sekt oder beim Kaffee, was muss denn passiert sein noch in dem 2025er Jahr, dass du sagst, es war ein gutes und positives Jahr? Egal ob beruflich oder privat, was muss passiert sein?
Das ist auch eine spannende Frage. Ja. Ich möchte einfach, dass das Jahr geschäftlich so weitergeht und dass wir das auch so abschließen, wie es aktuell läuft. Und ich muss wirklich sagen, wir sind in der glücklichen Lage, dass es für uns sehr gut läuft und wir viel Arbeit haben und Aufträge abarbeiten und auch fürs nächste Jahr schon teilweise Sachen drinnen haben und da schon verplant sind. Und ich hätte gern, das ist jetzt ein Projekt, das läuft aktuell nur, dass unsere Homepage wird neu gemacht und aktualisiert. Und das war mir wichtig, dass das in dem Jahr noch alles fertiggestellt wird und gelauncht wird. Da bin ich aber auch sehr zuversichtlich, dass das passiert. Ja, und wenn wir dann im Dezember bei der Weihnachtsfeier sitzen und alle wohl auf sind und ja, wir auf ein wirklich gutes Jahr zurückschauen können, natürlich auch in Anbetracht der ganzen Umstände, die sind, aber dann muss ich sagen, dann war es ein gutes Jahr.
Super. Ich halte euch die Daumen, dass das so weitergeht. Ich meine, bei dem Einsatz, bei der Energie habe ich überhaupt keine Sorge. Und ich halte euch die Daumen, dass es ein gutes 2025er wird.
Vielen Dank, das freut mich sehr.
Vielen herzlichen Dank für den Input.